Meine Frau ist eine wunderbare Köchin, so wirklich. Ich kann das nur sagen, ich bin ein verwöhnter Mann. Also ihr wisst, der Weg bis zum Herzen des Mannes ist durch seinen Bauch. Und Grace hat mich nicht durch ihre wunderbare Kochkünste gewonnen, aber nachdem wir verheiratet waren, habe ich das ziemlich schnell erlebt, wie wunderbar es ist, eine Frau zu haben, die gut kochen kann. Einmal aber haben wir etwas ganz Interessantes erlebt. Wir waren frisch verheiratet und zwar wir lebten damals in einer kleinen Wohnung. Und eine Freundin von Grace hat ihr gesagt, du sollst mal Faschiertes probieren, aber nicht normal Rindfaschiertes oder gemischt oder vom Schwein, sondern von der Pute. Es gibt eine Faschiertes von der Pute und die ist viel gesünder, weniger Fett, schmeckt super, alles. Du sollst es mal probieren. Meine Frau ist wirklich sehr gerne einer, die gerne mal was Neues probiert und sie hat sich dann Faschiertes von der Pute gekauft und hat das dann in eine Pfanne reingegeben und wollte diese Faschiertes dann braten. Das hat sie dann auch getan. Allerdings, irgendwas war mit diesem Fleisch nicht in Ordnung. Weil das Geruch, das von dieser Faschiertes dann emporstieg, war unerträglich. Es war sicher faules Fleisch, verfaultes Fleisch. Wir mussten eigentlich die Wohnungsfenster aufmachen, damit wir atmen konnten. Wir müssten dann sogar die Wohnungstür aufmachen und das ganze Geruch irgendwie aus der Wohnung rauskriegen. Und es hat so sehr gestunken, dass es unglaublich war. Das Problem ist, damals lebten wir nicht in einer ganz normalen Wohnung. Wir lebten in einem Studentenheim. Wir waren im Erdgeschoss von einem zweistöckigen Studentenheim. Und unsere Wohnung öffnete sich dann dort zum Flur, wo dieser wunderbare Geruch dann die Stiegen hinaufginge und dann die erste Stock dann erreicht hat. Und wir konnten es hören. Sobald das Geruch dort angekommen ist, gab es diese, oh, was ist das denn wohl? Oh. Und dann wie zeitversetzt kam es dann in den zweiten Stock hinein und dann ging es wieder los. Oh, was ist das? Es war schrecklich. Und interessanterweise haben die Studenten dann auch Schilder, also Plakaten gemacht, ganz spontan. Nenne das Geruch, was ist das? Und wir mussten uns dann ein bisschen entschuldigen bei den Jungs im Studentenheim. Aber es war eine ganz lustige Erfahrung, stinkende Erfahrung, die uns natürlich auch gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass man ein gutes Fleisch hat. Wir essen natürlich gerne Pute, das faschiertes Pute-Fleisch, aber wir haben ein bisschen Pause gewartet, bis wir nochmal was gekauft haben. Warum erwähne ich das? Niemand hier würde zu einem Restaurant gehen, das sich so das verfaultes Fleisch serviert. Und das sich so sagt, ja, wir servieren hier verfaultes Fleisch. Niemand würde in einem Lebensmittelmarkt gehen und durch die ganze Fleischpakete durchsuchen und sagen, wo sind Pakete, wo das Ablaufdatum schon längst vorbei ist. 2 Wochen abgelaufen. Oh, perfekt, das kaufe ich mir. Wir würden nie ungesunde Fleisch, sage ich jetzt mal, essen und kaufen. Wir würden sofort sagen, nein, weg damit, ich will das nicht. Das ist ja eklig, das ist ja schlimm, das ist ja ungesund. Ich könnte krank werden. Ich will frisches Fleisch haben. Ich will gesunde Fleisch haben. Was unser äußerlicher Mensch, unsere Gesundheit betrifft, da sind wir ganz, ganz genau, oder? Du gehst jetzt nicht hin zu irgendwo hin und da ist einer, der total krank ist mit der Grippe und du sagst, du mal, kannst du mich bitte anhusten? Ich würde gerne auch mal diese Grippe probieren. Nein, du versuchst alles, was du kannst. Du versuchst zu vermeiden, dass du krank wirst, weil dein Körper, das ist ungesund, das ist ungut, das tut dir nicht wohl. Das ist schlecht. Wir verstehen das, was unser äußerlicher Körper betrifft. Ein Fleisch wollen wir haben, das gesund ist, das nicht verfault ist. Wir wollen körperlich gesund bleiben. Aber wie ist es mit unserem inneren Mensch, unserer Seele? Es ist uns klar, dass es ungesunde Gedanken gibt, ungesunde Lehren gibt, Dinge, die uns geistlich krank machen können. ist es uns klar, dass diese Welt voll mit Lügen und Verführung ist. Dass wir in einem aktiven Kampf stehen gegen Mächte, die uns in einen falschen Weg führen wollen und gegen einen eigenen Fleisch, das in uns wohnt, der sich selbst ja einfach in aller Ruhe das haben will, was es haben möchte und gegen unser Geist und gesunde Lehre kämpft. Wir haben in Titus Brief hier gesehen, dass der geistliche Leiter, so wie der geistliche Leiter auch alle Geschwister der Gemeinde als Ziel haben müssen und sollen, ein christusähnliches Charakter zu haben. Dass der Mensch, sein Herzen, sein Inneres, diese Eigenschaften entspricht, dass er untadelig sein soll, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Das sind die Dinge, die er nicht tun soll, vermeiden. Das verstehen wir alle. Das ist sind keine positive Eigenschaften. Aber dann positiv betrachtet, gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Positive Eigenschaften, das sind Eigenschaften, die Christus ähnlich sind. Paulus sagt in Titus nicht, du sollst jemanden finden, der irgendwelche besondere Eigenschaften hat, die keine anderen Christen haben. Nein, das ist schlicht und einfach nicht der Fall, wie wir schon gesagt haben. Er sagt, du musst jemanden finden, der in der Gemeinde leiten kann, der ein normales, christusähnliches Leben führt, nicht ein krankes. Darf nicht krank sein, geistlich betrachtet. Reif und stark im Herrn. Aber das ist das Ziel von uns alle. Und das haben wir so stark betont. Ich hoffe, das ist durchgekommen. Niemand darf sagen, oh, der Pastor, oh, der Älteste, der muss so geistlich sein. Aber wir, ja, wir nicht. Wenn wir so denken, dann denken wir krank. Dann sind wir geistlich krank. Das ist das Ziel von jeder Christ. Ich darf auch das Böse vermeiden durch Gottes Kraft und Hilfe und mich an das, was gut und gerecht ist, halten durch seine Kraft. Das ist mein Vorrecht. Aber für ein Ältester ist das nicht genug, weil Gott auch Menschen begabt mit bestimmten Gaben. Und der Älteste darf nicht nur ein reifer Christ sein, der darf und muss auch einer sein, der wie in Vers 9 sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Warum ist das so wichtig? Das ist deswegen wichtig. Paulus sagt uns in 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 1, ich habe es jetzt auf PowerPoint hier für euch, er hat uns gewarnt. Hier steht in 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich ihrer führenden Geistern und Lehren der Dämonen, habt ihr das gehört? Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Dämonische Lehren sind nicht bloß nur die okkultistische Lehren. Dämonische Lehren sind alle Lehren, die den Menschen im Mittelpunkt stellen. Weil genau so hat Satan im Garten Eden angefangen zu arbeiten. Was Gott hat dir verboten, von diesem Baum zu essen? Wenn du davon isst, dann kannst du sein wie Gott. Du, Adam, du, Eva, er hat mit Eva gesprochen natürlich. Du kannst gleich sein wie Gott. Der Mensch im Mittelpunkt. Das sind dämonische Lehren. Und das findest du heute überall. Auch in Gemeinden, wo Menschen behaupten, Christen zu sein. Und sie verkündigen eine Botschaft, dass Mensch zentriert ist. Komm zu Jesus, damit es dein Leben gut geht. Das sagt die Bibel nicht. Haben wir das verstanden? Die Bibel sagt, komm zu Jesus und trage dein Kreuz für ihn. Er ist Herr, König aller Könige. Du brauchst ihn. Das ist eine geistliche Botschaft. Wisst ihr warum? Weil kein Mensch in eigener Kraft würde sagen, ja, ich verleugne mich gerne. Ich lebe gerne für Jesus und nicht für mich. Das steckt in unser Fleisch nicht drinnen. Aber der Geist Gottes überführt uns und zeigt uns, das ist aber, wo die Freude ist. Das ist, wozu du überhaupt existierst. Das ist die Wahrheit. Du brauchst Gott. Du bist für Gott geschaffen worden. Und wenn du dein Leben für Gott lebst, dann lebst du das Leben der Fülle, wie er es will. Dämonische Lehren sind viele heute und die sind überall versteckt und dezent dabei, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und wo Gott vernachlässigt wird oder als unbedeutend ignoriert wird. 2. Timotheus 4, Vers 3 sagt uns was Ähnliches. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihr Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Diese empfindliche Ohren heißt einfach, die wollen nur das hören, was sie möchten. Ich bin empfindlich, wenn du jetzt über Sünde redest oder wenn du über etwas sprichst, das für mich unangenehm ist. Das will ich nicht hören, das will ich nicht hören. Sag mir etwas, das für mich angenehm ist. Aber liebe Geschwister, wir wissen natürlich, dass das Angenehmste, das der Herr uns sagen kann, ist, dass wir Sünder sind. Was? Das ist ja nicht angenehm. Das ist die Wahrheit. Und dann, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, dass Jesus deine Schuld auf sich selbst genommen hat, damit du bereinigt werden kannst von deinen Sünden. Das heißt, du bist von dieser Sündenlast durch Jesus und sein Tod am Kreuz und sein Opfer, seine Auferstehung, sein Opfer, Tod und Auferstehung befreit, wenn du es im Glauben annimmst und Buße tust für deine Sünde und erkennst, dass du es brauchst. Das ist angenehm. Aber bis dahin musst du die unangenehmen Wahrheiten annehmen und erkennen. Und du musst das wirklich akzeptieren. Das ist Demut. Das Gegenteil von Stolz. So, warum ist es notwendig, dass ein Gemeindeleiter sich an das zuverlässige Wort hält? Weil es, wie gesagt, in diese zwei Stellen und vielen anderen Warnungen gibt, dass Menschen uns von der gesunden Lehre wegbringen wollen und uns eine falsche Lehre verkaufen wollen, das uns verdammen wird. Entweder verdammen von Gott oder unser christliches Leben völlig unbrauchbar für den Herrn macht, weil wir ungeistlich leben. So, der Gemeindeleiter hat eine wichtige Verantwortung und die Gemeinde auch, wir alle, dass wir uns an das zuverlässige Wort halten und uns nicht bereit sind anzunehmen, irgendeine Lehre, die auf irgendwas anders aufgebaut ist. Was wird gepredigt? Ist es das Wort oder irgendwas anders? 2. Korinther 6, Vers 3. Hier spricht Paulus und er sagt, sein Ziel als Apostel war, niemanden irgendeinen Anstoß zu geben. Und warum? Warum war das sein Ziel? Egal was ich tue, ich will für niemanden ein Anstoß sein. Ich verleugne mich selbst. Ich bin sogar bereit, meine eigenen Rechte, Dinge, die gar nicht Sünde sind, aber für andere Leute Probleme sein könnten. Ich bin bereit, das abzulegen. Warum? Damit der Dienst nicht verlästert wird. Liebe Geschwister, natürlich ist das ganz wichtig für Gemeindeleiter, aber das ist für uns alle wichtig. Wie wir letzte Woche betrachtet haben. Unser Leben, unser Lebensweise darf nicht unsere Worte ungültig machen. Weil dein Leben spricht lauter als dein Worte. Was du lebst, ist leichter zu glauben, als was du sagst. Wenn du lebst, was du sagst, dann haben deine Worte auch Macht und Kraft. Preis dem Herrn, dass er in der Lage ist, uns so zu verändern, dass unser Leben mit unseren Worten übereinstimmt. Und da, wo wir schwach sind, da, wo wir Mangel haben, dass er uns Tag für Tag hilft, in diesen Bereichen zu wachsen. Und er zeigt uns, wie wir damit umgehen sollen. Er hilft uns, in seiner Gnade damit umzugehen. Was der Herr von uns hier in Titus erwartet, ist genau das, was auch die junge Gemeinde, die Urgemeinde, wie wir das nennen, praktiziert hat. Wenn du Apostelgeschichte 2, Vers 42 liest, da steht es, dass die verharrten, sie blieben beständig in der Lehre der Aposteln. Gesunde Lehre. So, was wollen wir? Wir wollen diese Stelle genauer anschauen heute. Erstens, was in einer biblischen Gemeinde gelehrt wird, muss dem Wort Gottes treu sein. Okay, ich hoffe, dass uns diese Aussage ziemlich klar ist. Ich werde heute hoffentlich nichts Neues sagen, aber es ist wichtig, dass wir als Gemeinde dazu stehen, was im Wort Gottes steht. Und dass wir das sagen. Okay? So, was in einer biblischen Gemeinde gelehrt wird, muss dem Wort Gottes treu sein. Ich darf nicht hier vorne stehen und meine eigenen Meinungen verkündigen. Wenn du die Welt heute betrachtest und versuchst, Menschen zu helfen und zu erreichen, du merkst, dass es Menschen gibt, die an alles Mögliche leiden. Diese Welt ist voll von Leid und Schmerz. Die Bibel hat die Antworten darauf. Wie wirst du aber dieses Leiden ansprechen als Gemeinde? Ich habe ein paar Bereiche hier aufgeschrieben. Hier. Sie leiden, weil ihre Beziehungen eine Katastrophe sind. Wer hier hat schon jemanden kennengelernt, der in irgendeiner Beziehungsnot stand? Irgendeine schwierige Beziehungssituation war? Wirklich nur drei? Echt? Okay, also ich glaube wir alle, oder? Es ist ganz normal, überall, das heißt zwischenmenschliche Streit, Spannung, Probleme. Viele Menschen leiden deswegen. Wenn du das persönlich noch nicht erlebt hast, warte nur, das wird schon passieren. Wir sind in einer Welt, wo das vorkommt. Wie gehen wir damit um? Was sind die Lösungen? Was sind die Antworten? Sie leiden, weil ihre Kinder außer Kontrolle sind. Und die Eltern, die ihr Babylein so geschätzt haben und sich so darauf gefreut haben, als das Kind jetzt ein Teenager ist und diese Horror erleben und wissen nicht, was sie da machen sollen. Sie denken, ich dachte, Kinder haben war schön. Das kommt oft vor, nicht immer, preis dem Herrn, aber oft. Viele Menschen leiden. Und man hört das immer wieder. Ich finde es so traurig. Wir hören das von Eltern, die wir von unseren Schulen kennen. In der Zeit, wo wir nur Kinder hatten in der Volksschule, die sagen, oh, warte, bis sie Teenager werden. Dann wird es losgehen. Wisst ihr, preis dem Herrn, der Caleb ist ein Teenager. Der Lucas ist auch ein Teenager. Die sind erträglich. Steven auch, ja, genau. Nein, preis dem Herrn, also, wisst ihr, ich bin auch teilweise erträglich. Die müssen mit mir eigentlich umgehen. Aber das Einzige, was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass meine Kinder irgendwie super sind. Es ist einfach, dass es nicht so sein muss. Wir gehen durch diese Zeit mit dem Herrn und wir dürfen das genießen zusammen. Und der Herr ist treu. Was für andere leiden. Oh, hier ist eines, das so oft vorkommt. Sie leiden, weil sie voll von Zorn und Bitterkeit sind. Sie wissen nicht, wie sie Friede in ihrem Herzen bekommen können. Wie sie wirklich erlöst werden können von diesem Zorn, dieser Bitterkeit, das sie im Herzen haben, weil andere Menschen sie so schlecht behandelt haben. Ja, sie leiden, weil sie glauben, sie müssen diese Schönheitsstandards von die ganze Medienwelt oder Hollywood entsprechen. Ich muss so schön sein wie die Schauspielerin XY drüben. Und wenn ich nicht so schlank und so schön oder so muskulös und so echt cool bin wie der da, dann bin ich nix. Was für eine verführerische Denkweise. Wie viele Menschen sind jemals so schlank und schön? Und du merkst mal, die armen Leute, die in dieser Denkweise gefangen sind, die werden 50, 60 Jahre alt und sie lassen sich x-mal operieren und irgendwelche Botox spritzen und irgendwas Mögliche, um diese ideale Schönheitswerte zu entsprechen. Und dann schauen sie eigentlich wie ein Monster aus. Und wir sollen meinen, das ist der Weg. Aber wie denken wir? Wie gehen wir damit um? Was sagt die Bibel dazu? Wo finden wir als Christen unsere innerliche Ruhe und Zufriedenheit? Weil du wirst sehr schnell merken, in Äußerlichkeiten findest du es nicht. und es ist schnell weg. Leider. Ich habe meine Hose heute angezogen und die waren zu eng. Das ist ja schlimm. Ich muss mehr Sport treiben. Aber ich werde allmählich ein bisschen älter und es ist nicht so leicht, alles wieder so zu verarbeiten wie früher. Früher konnte ich alles Mögliche essen. Ja, wisst ihr, das Leben ändert sich mit der Zeit, aber Jesus ändert sich nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gesunde Lehre haben, weil das Leben nicht stabil ist. Und wir haben in Christus einen stabilen, felsenfesten Fundament, der uns die Stabilität und die Kraft und die Stärke gibt, wenn das Leben richtig schlecht wird, schwierig wird. Ja, sie leiden oft auch, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Sie haben ein Kind abgetrieben oder sie haben irgendwas Schlimmes in ihrer Vergangenheit getan und diese Schuldgefühle plagen sie, gerechterweise. Selbst Menschen, die ungläubig sind, haben ein Gewissen und oft sind diese Gewissensprobleme echt stark. Sie führen zu Depressionen, sie führen zu alles Mögliche im Leben, das keine Antwort hat, es sei denn, es gibt eine Reinigung dafür. Und liebe Geschwister, das ist die Botschaft des Evangeliums. Es gibt eine Reinigung. Auch wenn eure Sünden so rot und schlimm sind wie Blut, die können weiß sein wie Schnee. Durch Jesus Christus. Er wäscht die Sünden weg. Er hat die Sündenschuld am Kreuz bezahlt. Alle diese verschiedenen Leidenswege gibt es in dieser Welt. Und ein Gemeindeleiter merkt das und sieht das. Es gibt natürlich auch noch viel mehr. Entscheidend ist aber, wie du darauf antwortest. Wie gehst du mit diesem Leid der Menschen um? Wie eine Gemeinde mit den Leid und Schmerzen dieser Welt umgeht, zeigt, ob es eine biblische Gemeinde ist oder nicht. Ob es eine bibeltreue Gemeinde ist oder nicht. Die biblische Lehre zu alle unser Leiden fängt mit der Hauptursache an. Warum gibt es Leid und Schmerzen in der Welt? Die Hauptursache ist die Sündhaftigkeit der Menschen. Dass es Sünde in dieser Welt gibt, ist der Grund, warum es Leid gibt. Da fängt man an. Ja, du wurdest schlecht behandelt, aber wie hast du darauf reagiert? Hast du dich davon beherrschen lassen? Hast du in Christus den Ausweg genommen? Kennst du Christus überhaupt? Weil hast du auch alle Menschen immer gut behandelt? Oh, naja, nein, ich war auch ein paar Mal unnett, unfreundlich. Ja, aber der war so böse. Okay, aber fangen wir mit dir an. Und genau das tut das Wort Gottes. Es spricht unsere Sünden an, damit wir errettet werden können. Es fängt mit der Sündhaftigkeit der Menschen an, dann führt es dorthin, wo der Erlöser ist, Jesus Christus, der für unsere Sünden starb und der uns befreien kann von unseren eigenen Sünden und uns dann auch befreien kann von der Sünde von anderen. Ich muss nicht verbittert sein, ich muss nicht zornig sein, ich muss nicht ungeduldig sein. Ich kann in Christus Jesus von alles befreit werden, weil er mein Erlöser ist. Das ist die gesunde Lehre, das erklärt, wie das möglich ist. Das ist aber nur möglich, wenn man wirklich sich, wie in unserem Bibelvers steht, unser erster Punkt, wenn man bereit ist, an dieses zuverlässige Wort zu halten. Der Älteste muss sich an das zuverlässige Wort halten. Punkt A. Der Älteste, der Prediger, der Mensch, der das Wort verkündigt, darf nicht da vorne stehen und sagen, okay, liebe Leute, ihr leidet, ihr habt Schwierigkeiten, jetzt sage ich euch meine Meinung oder jetzt gebe ich euch die Meinung der Philosophen oder jetzt werde ich euch ein bisschen Psychologie verkündigen und ich werde euch helfen, ein starkes Selbstbewusstsein zu haben. Nein, der Prediger sagt, liebe Leute, ihr habt Probleme, ich will euch den Herrn Jesus zeigen. Ich will euch zum Jesus hinführen. Ich will, dass ihr den Retter kennenlernt. Ich will, dass ihr versteht, wer Jesus Christus ist. Er hat die Antworten auf alle eure Fragen. Und wir reden jetzt nicht von einer Theologie, wir reden jetzt nicht von einer Philosophie, einer religiösen Richtung oder Denkrichtung. Wir reden von einem Menschen, der lebt. Gott, der Mensch geworden ist, der auf Erden gekommen ist, der verstanden hat, was das heißt zu leiden, der sich mit dir identifizieren kann, der heute zur Rechten Gottes sitzt und dein Fürsprecher ist, wenn du bereit bist, dich auf ihn zu stützen, deine Sünden zu erkennen und ihn als Herr Anerkennung zu schenken, ihm zu glauben. Das ist, was der Älteste tut, der sieht, dass es Leiden gibt. 1. Timotheus 4, Vers 6 ist ein Parallelstelle. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Das ist, was ein Ältester tun soll. Was heißt es zuverlässig? Zuverlässig bedeutet natürlich etwas aus, dass man kann das vertrauen. Man kann sich darauf stützen. Es ist vertrauenswürdig und treu. Wir würden in unserer theologischen Sprache heute sagen, das Wort Gottes ist unfehlbar. Das heißt, es gibt keine Fehler im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist auch inspiriert. Es kommt von Gott her. Es ist kein menschliches Buch. Aber auch mehr, es ist unsere Autorität. Und es ist allgenügsam für alle unsere Lebensfragen. Das heißt, wir finden im Wort Gottes alles, was wir für unser geistliches Leben brauchen. Alles, was wir brauchen, um das Leben überhaupt zu verstehen, um die Welt zu verstehen. Es ist zuverlässig und treu. Es ist etwas, worauf du dein Leben stützen kannst. Es ist ein Fundament, das felsenfest ist. Und wenn man das aber leugnet, wie manche Menschen tun, dann hast du das Fundament weggenommen. Manche Leute würden sagen, nein, die Bibel ist ein menschliches Buch. Und ja, weißt du, du kannst das Buch nicht vertrauen, weil es gibt so viele Fehler drin. Weißt du, was interessant ist, dann sagst du, oh echt, wirklich, dann bitte, kannst du mir die Fehler zeigen? Oh ja, hier ist ein Fehler. Okay, und dann erklärst du, warum das jetzt kein Fehler ist. Ja, aber das nehme ich nicht an. Es gibt keine Fehler im Wort Gottes. Das Problem ist, die Menschen wollen Fehler finden, und so, sie suchen sich Fehler aus, die sie als Fehler betrachten und nehmen die Erklärung dafür nicht an. Das ist nicht besonders ehrlich. Aber so ist es. Ja, es ist zuverlässig. Und daran halten sollen wir uns. Halten ist natürlich auch ganz fest. Wenn Grace hier vorne wäre, meine Frau, dann könnte ich mich an Grace halten. Nicht loslassen. Halten. Du lässt nicht los. Du bist einer, der davon überzeugt ist und du sagst, nein, das gehört mir. Das ist meins. Lass nicht los. Maike macht das jetzt gerade. Festhalten an Mama. Ja, es ist festhalten, nicht loslassen, einhalten, nicht vernachlässigen, sich daran klammern. Ja, das ist etwas, das wir sehr gut verstehen. Ich brauche etwas, das mir den Weg zeigt, dass ich vertraue und das, was das mir sagt, das folge ich auch, wenn meine Gefühle in eine andere Richtung gehen. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ihr versteht das, dass unsere Gefühle uns oft falsche Richtungen führen. Und wenn du sagst, nein, bei mir nicht, dann stelle ich dir einfach die Frage, bist du besonders geistlich, wenn du Hunger hast? Bist du besonders geistlich, wenn du sehr müde bist? Wo hilft, was tun deine Gefühle in deinem Leben? Helfen sie dir? Nein, du musst dagegen kämpfen, du musst dagegen dich entscheiden. Sag, nein, das will ich nicht. Es gibt etwas, das wir in der Luftfahrt verstehen. Ich bin kein Pilot, wäre gerne ein Pilot, aber bin kein Pilot. Und wenn man Pilot ist und besonders viel fliegen möchte, dann muss man auch etwas bekommen, das Folgendes heißt, ein Instrumenten, Flugberechtigung. Eine Instrumentenflugberechtigung heißt, dass du einen Kurs gemacht hast und so herumgeflogen bist. Du sagst, aha, was ist jetzt dieses Ding, das der da trägt? Das trägt man nicht normal herum. Das ist eigentlich eine Art Abschirmung, damit er nicht durch das Fenster draußen schauen kann. Und wisst ihr, was dieser Pilot hier nur sehen kann? Seine Instrumente. Warum? Na klar, weil manchmal, wenn du fliegst, kommst du in einem Sturm oder ist eine Wolke da oder ist finster oder irgendwas und du könntest die Orientierung verlieren, weil du draußen aus dem Fenster nichts sehen kannst. Und zu dieser Zeitpunkt musst du dich auf deine Instrumenten verlassen, auch wenn alles in deinen Ohren, alles in deinem Kopf sagt was anders, nach Gefühlen. Nach Gefühl könntest du ganz leicht dich in einen Berg hineinfliegen. Boom. Aber ich dachte, ich war noch bei 1000 Meter Höhe. Die Gefühle sind verleitend und ganz besonders beim Fliegen. Und daher gibt es diese Instrumentenberechtigung, damit der Pilot lernen kann, wie er sich auf die Instrumente verlassen kann, auch wenn seine Gefühle ihm was anders sagen. Weil die Instrumente lügen nicht. Die Instrumente sind voll objektiv. Unsere Gefühle sind nicht so objektiv. Die sind sehr subjektiv, lassen sich von nebensächlichen Dingen beeinflussen. So ist es im geistlichen Leben auch. Unsere Gefühle lenken uns oft in die falsche Richtung, aber der Geist Gottes durch das Wort Gottes ist unser Instrumentpanel sozusagen. Er ist der, der uns führt. Glaube das Wort Gottes und tue, folge es einfach, halte es fest. So muss der Älteste auf jeden Fall sein, dass er sagt, liebe Geschwister, wir tun, was das Wort sagt. Die Welt sagt, oh, es ist voll okay, dass es ein Patchwork-Familie gibt. Und wenn du keine Gefühle mehr hast für deine Frau, lass dich einfach scheiden, das ist okay, weil alles dreht sich um deine Gefühle und wenn die Liebe weg ist, dann musst du dein Glück irgendwo anders suchen, sagt die Welt. Das habe ich leider mehrmals erfahren. Wisst ihr, da fliegst du nach deinen Gefühlen und du fliegst direkt in einen Berg hinein und willst dann danach behaupten, aber jetzt geht es mir besser. Und was für eine Katastrophe hinterlässt du dir? Was bleibt dann übrig? Und dann die nächste Beziehung dauert ein paar Jahre, ist so ungefähr gleich und dann wird es auch langweilig. Und was passiert? Oh, dann suche ich mir eine neue Partnerin. Ich habe keine Gefühle mehr hier. Ich gehe jetzt woanders hin. Und dann bist du schon 65 oder 70, du hast schon 3, 4 Lebenspartnerinnen hinter dir und dann sitzt du da alleine. Fühlst dich ganz einsam. Und du stellst die Frage, wo ist Gott? Weißt du, wo Gott war? Gott war ganz am Anfang da. Gott hat, jeder weiß, dass man die Frau treu sein soll. Dass eben, wenn man jetzt fremd geht, dass das schlecht ist. Das weiß jeder. Das wird so auch in den Medien von Ungläubigen dargestellt. Weißt du, was Gott sagt? Gott sagt, nein, Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Und eine Beziehung ist etwas, woran du arbeitest. Und du kannst deine Frau lieben, auch wenn du Schwierigkeiten hast, weil du Gott liebst. Und wenn du Gott liebst, dann wirst du die Menschen auch lieben, die er liebt. Liebt Gott deine Frau oder deinen Mann? Ja. Liebst du Gott? Ja. Dann wie könntest du seine Menschen, die Leute, die er liebt, schlecht behandeln? Würdest du das mit deinem Sohn tun? Dein Sohn hat einen Freund. Und dieser Freund ist dir nicht sympathisch. Er ist ein netter Mensch, er ist kein böser Mensch, aber der ist einfach lästig. Und der kommt mit ihm nach Hause und was tust du? Du behandelst ihn schlecht. Würdest du das tun? Nein, weil du deinen Sohn magst und ihn liebst. Und du willst deinen Sohn nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt beleidigen. Liebe Geschwister, wir dürfen uns am Wort Gottes halten. Die Menschen in der Vergangenheit haben das sehr gut verstanden. Schau mal einfach die Reformatoren an, die bereit waren, für die Wahrheit sogar zu sterben. Sie waren bereit, sich an das Wort zu halten. Und sie sagten, mir wäre es lieber, dass ich sterbe, als dass ich ein einziger Teil der wahren Lehre des Evangeliums verleugne. Nein, nein, es gibt Dinge, die sogar wichtiger sind als das eigene Leben. Wir im westlichen Welt, wir haben so viel Freiheit und so viel Möglichkeit, dass wir diese mutige und wirklich überzeugte, das Halten am Wort Gottes irgendwie außer Sicht haben. Wir haben es verloren. Die Christen, die Geschwister in der Sowjetischen Republik, in der ehemalige, die Verfolgung erlebt haben, die wussten, was das bedeutet, sich am Wort Gottes zu halten und deswegen in irgendein Arbeitslager geschickt zu werden. Aber sie haben damals am Wort festgehalten. Heute in anderen Ländern, China, Nordkorea, in muslimische Länder, gibt es Geschwister, die sich am Wort Gottes halten. Sie lassen sich nicht davon wegbewegen. Warum? Weil Jesus Christus der wahre Herr ist. Sie tun das nicht für eine bloße, irgendeine Philosophie oder irgendeine religiöse Richtung. Sie tun das für den auferstandenen Herrn. Für der, der lebt. Der König aller Könige ist, der eines Tages zurückkommt. Der Christ ist einer, der an Christus glaubt, weil Christus lebt. Der Gemeindeleiter hält sich an diesem zuverlässigen Wort, wie es der Lehre entspricht. Das heißt, wie es das Wort Gottes von Anfang an bis jetzt entspricht, wie es dazu passt. Es ist keine neue Lehre. Das, was im Neuen Testament steht, wird im Alten Testament bestätigt. Es wird dann, das, was im Alten Testament steht, wird im Neuen Testament erklärt und noch mehr offenbart. Wir haben eine Lehre, die von Adam und Eva bis heute durchgehend passt, wo Gott uns erklärt, wer wir sind, wer er ist und wozu wir überhaupt da sind. So, der Älteste darf in diese Dinge die Geschwister helfen. Zweitens, der Älteste muss mit gesunden Lehre die Geschwister ansprechen. Wir haben das eigentlich schon angesprochen. Aber ich möchte jetzt ein paar Bibelstellen da sagen. Wie wir schon gesagt haben, da es hier diese klare Erklärung gesunde Lehre gibt, gehen wir davon aus, dass es auch ungesunde Lehre gibt. Ja, das muss man eigentlich nicht sagen. 2. Timotheus 2, Vers 15. Da spricht Paulus Timotheus an und sagt: Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Dieser Ausdruck recht teilen ist das, was wir heute nennen auslegen. Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der die Bibel nimmt und dann mit einem Vers anfängt und dann redet, was er will. Und jemand anders, der sagt, ich nehme jetzt diese Bibelstelle und ich erkläre, was drinnen steht. Ich rede von dem, was drin ist und von dort hinaus und nicht dort hinein. Recht teilt. Ungesunde Lehre tut das nicht. Ich möchte noch eine Stelle zeigen. 2. Korinther 4, Vers 2. Hier spricht Paulus: Wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Paulus spricht hier von seinem Dienst, wie er gelehrt hat. Und er sagt hier, was wir tun, ist echt. Es ist echt. Und wir reden das Wort Gottes. Wir machen die Wahrheit offenbar. Wir reden jetzt nicht unsere eigenen Ideen. Leider heute müssen wir erkennen, dass vieles, was sich als christlich verkauft, mit der Wahrheit nichts zu tun hat und sogar irreführend ist. Eine Gemeinde, die bibeltreu ist, ist eine Gemeinde, die sich an das, was gesund ist, hält. Und ein Gemeindeleiter ist einer, der auch vor das, was ungesund ist, warnt. Ich habe ein extremes Beispiel jetzt mitgenommen. Wenn du in einen Buchladen hineingehst, das sich christlich nennt, pass auf. Pass auf. Vielleicht hast du ein Problem mit Stress. Wie soll ich mit meinem Stress umgehen? Ich bin so verspannt. Oh, ich muss irgendwas machen. Und gehst in einem christlichen Buchladen hin und sagst, ich muss irgendwie mich entspannen. Wie kann ich das machen? Ah, Yoga für Christen. Na perfekt. Ja, das ist kein Witz. Yoga für Christen. Das ist jetzt ein englisches Buch. Leider kommt sehr viel Unsinn aus dem englischen Sprachbereich. Yoga für Christen. Weißt du, dann schaust du direkt daneben. Okkultismus für Christen. Oh, das hört sich interessant an. Okay. Wie geht das jetzt? Esoterik für Christen. Yoga und Christen haben nichts miteinander zu tun. Yoga öffnet die Seele auf und du lehrst dich, statt zu füllen mit dem Wort Gottes. Wisst ihr, Jesus sagt, wenn etwas gelehrt wird, dann wird es mit irgendwas anderes gefüllt. Die ganze Absicht von Yoga ist, dich so sehr zu entspannen, dass du für esoterische Kräfte leer bist. Das würden die nie zugeben. Viele würden sagen, na, das hat mit Esoterik und Okkultismus nichts zu tun. Na, was erwartest du? Was glaubst du, der Satan? Glaubst du, diese finsteren Mächte werden jetzt sagen, oh ja, ja, genau. Tu das, damit wir Kontrolle über dich übernehmen können. Nein, natürlich nicht. Es ist ein Betrug. Pass auf, es muss gesund sein. Wenn du dich voll verspannt bist, dann kannst du dich ausdehnen. Das ist kein Problem. Du kannst ausstrecken, dehn dich mal aus. Aber mach kein Yoga. Tu Sport und lerne dann auch, wie man auch geistlich mit Stress umgeht. Es gibt viele biblisch orientierte Erklärungen, wie man Stress abbauen kann und diesen Stress auf den Herrn legt, damit er uns die Kraft gibt. Ja, kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Was in einer biblischen Gemeinde gelehrt wird, muss das persönliche Leben ansprechen. Es muss nicht nur treu sein, es muss praktisch sein. Der Älteste soll ermahnen. Und dieses Ermahnen ist ein Wort, das bedeutet, er spricht dich an. Er kommt auf zur Seite und ermutigt es. Das ist ein ähnliches Wort wie das Wort, das Jesus verwendet hat für den Heiligen Geist in Johannes Evangelium. Der Beistand. Hier ist es dann ein Verb und dann Johannes Evangelium ist es ein Nomen, aber es ist genau gleiche Wortstamm. Und das bedeutet, dass der Pastor, der Älteste, die Geschwister ermahnen soll, beistehen sollen in der Praxis, im Leben des Wort Gottes. Weil es hier steht, er soll imstande sein. Imstande heißt fähig, bereit sein, imstande sein, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Kolosser 1, Vers 28 und 29 sagt, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Und hier ist dann der Grund, wozu, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Christliche Reife, Christusähnlichkeit. Dafür arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Wer macht das jetzt? Paulus oder Gott? Wer macht das? Der Pastor oder Gott? Der Älteste, der Prediger oder Gott? Wer macht das? Laut Vers 29. Gott und der Pastor. Gott und Paulus. Was? Es steht da, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, und die in mir wirkt mit Macht. Das ist diese wunderbare Wahrheit. Genau wie es bei euch ist. Gott verwendet Menschen, um seine Arbeit zu tun. Er schickt nicht die Engel in diese Welt, um zu verkündigen. Er will dich verändern, er will mich verändern, damit wir Werkzeuge in seiner Hand sind. Und dann sind wir diejenigen, die uns anstrengen, aber durch seine Kraft. Das ist Galater 5. Das ist jemand, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der die Frucht des Geistes in seinem Leben hat, der Jesus Christus dient und nachfolgt. Das ist christliche Leben. So, der Älteste muss ermahnen, nicht in seiner eigenen Kraft, aber in Gottes Kraft, aber er muss ermahnen. Wie ist es bei dir? Wenn du eine Predigt hörst, wenn du auch vielleicht sogar persönlich angesprochen wirst von einem geistlichen Leiter, der irgendwas in deinem Leben anspricht, wo die Predigt etwas in deinem Leben anspricht und dich ermahnt, zur Seite kommt und sagt, hast du das überlegt? Eines Tages stehst du vor Jesus und du wirst dafür Rechenschaft abgeben. Hast du dir überlegt, wie du dazu stehst? Wie du jetzt damit umgehst? Hörst du das an? Nimmst du das ernst? Bist du bereit, durch seine Kraft die Lösung zu suchen? Oder gibt es einfach Ausreden? Das bringt uns unser zweiter Punkt. Der Älteste soll die Widersprechenden überführen. Widersprechenden hier sind Menschen, die natürlich gegen die Lehre sprechen. Das dazu gehören natürlich Menschen, die ungläubig sind. Aber nicht nur. Es sind auch Menschen, die mit dem Wort sagen, ich glaube, aber mit dem Leben das widersprechen. Es ist Widersprechungen aller Art. Und er soll sie überführen. Überführen heißt dann eben zeigen, dass ihr Weg falsch ist und den richtigen Weg zeigen. Überführen von dieser falschen Lehrrichtung. 2. Timotheus 2 gibt uns eine sehr, sehr gute Stelle. Wenn ihr diese Stelle nicht gut kennt, kann ich euch nur ermutigen, diese Stelle wirklich persönlich anzunehmen, damit Zeit zu verbringen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Genau das ist, was Titus sagt. Mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels. Wisst ihr, Paulus wusste, dass er nicht gegen Fleisch und Blut kämpft, dass er in einem geistlichen Kampf steht. Sein Feind war nicht der Mensch gegenüber von ihm, der jetzt in irgendeiner Sünde gefangen war. Er wollte diesen Mensch aus dem Fallstrick des Teufels herausholen. Was tut der Teufel? Von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Unser Gegner, der uns verführen möchte, tut das, um seine Ziele zu erreichen. Nicht um uns zu segnen. Jesus errettet uns und wir bekommen einen Segen dadurch. So, zum Nachdenken heute. Wie reagierst du auf das Wort Gottes, wenn es dich ermahnt oder überführt? Wie reagierst du darauf? Der geistliche Leiter, der Älteste der Gemeinde, hat von Gott den Auftrag, zu ermahnen und zu überführen. Damit ist natürlich verbunden, dass die Zuhörer sich ermahnen und überführen lassen vom Wort Gottes, von der gesunden Lehre. Lässt du dich ermahnen und überführen, damit der Geist Gottes in deinem Leben auch Änderungen hervorbringen kann? Wie bist du heute Christus ähnlicher als vor einem Jahr? In welchem Lebensbereich suchst du Wachstum für den Herrn? Wo bist du in der Heiligung gewachsen im Jahr 2015? Wir als Gemeinde haben 2015 uns dieses Thema konkret, genau angeschaut. Mit der Hoffnung, mit der Bitte vor dem Herrn, dass er uns hilft, Christus ähnlicher zu werden. Was ist daraus geworden? Haltest du fest an das Wort? Haltest du fest an das Wort? Das ist etwas, das nur Gott tun kann in deinem Leben. Dass du erkennst, wie wichtig das Wort ist und dich daran festhältst. Und wenn es schwierig wird, nicht verleugnest. Drittens, wie hat das Wort Gottes dein Leben verändert, wie wir schon gesagt haben? Wenn wir so eine Stelle anschauen, dürfen wir nicht bloß sagen, ah ja, der Älteste, der hat viel Verantwortung. Nein, schauen wir die Stelle an und sagen, wow, schau, was Gott durch die Predigt seines Wortes in meinem Leben tun möchte. Was ist unser Fazit heute? Gesunde Lehre ist die christusähnliche Lehre des christusähnlichen Ältesten. Es dreht sich alles um Christus. Und nicht vergessen, er lehrte, wie kein anderer jemals gelehrt hat. Und die Volksmengen hörten ihn gerne zu, weil er mit Vollmacht gesprochen hat. Der Älteste, der für ihn heute spricht, der spricht seine Lehre, gesunde Lehre. Und er hält nichts zurück von dem, was der Herr Jesus gelehrt hat. Christusähnliche Gläubigen hören auf gesunde Lehre. Es ist die natürliche Wirkung, die jemanden, der Christus ähnlich ist in seinem Herzen, der Christus nachfolgt. Ich zähle darauf, dass das Wort Gottes in eurem Leben wie auch in meinem Leben eine Wirkung hat und haben wird. Möge der Herr uns helfen, sein Wort zu folgen und nicht die vielen Einflüsse, die in dieser Welt sind, anzunehmen. Wie Calvin gesagt hat, der Pastor sollte zwei Stimmen haben. Eine, um die Schafe zusammenzurufen und eine, um die Wölfe und Diebe wegzujagen. Möge der Herr uns die Kraft geben, so eine Gemeinde zu sein, die dem Herrn treu ist. Vater, danke für dein Wort.